und Glauben, Gemeindeleben schon von klein auf irgendwie mitbekommen. Habe aber dann so am Anfang der Teenagerjahre irgendwie das alles ja, für mich selber stark hinterfragt und auch gemerkt, dass ich damit eigentlich so im Herzen überhaupt nichts groß anfangen konnte und das für mich eher so leere Traditionen und Rituale waren. Genau, und ja, hatte das so für mich eigentlich auch schon ein bisschen abgeschrieben, aber dann kommt ja in dem Alter halt irgendwann dann Konfirmandenunterricht, so 7., 8. Klasse. Da bin ich natürlich irgendwie trotzdem hingegangen. Ich war da auch immer viel zu brav, um irgendwie zu rebellieren oder so und hatte da auch das Gefühl, ich habe ja auch gar nicht so die Wahl, ob ich mich jetzt konfirmieren lasse oder nicht. So als Pfarrerstochter auf dem Dorf hätte das halt irgendwie total blöd ausgesehen, das nicht zu machen. Genau, und da ist aber dann was passiert, und zwar kam da ein Mädel in unserer Konfirmandengruppe, die halt nicht christlich aufgewachsen war, aber in dem Alter eben durch ihren Freund damals zum Glauben gekommen war. Und mit ihr habe ich mich dann angefreundet und fand es auch irgendwie total faszinierend, weil das, glaube ich, so das erste Mal war, dass ich da erlebt habe, wie jemand eben dazukommt, der nicht damit aufgewachsen ist. Und genau, das hat mich irgendwie dann dazu gebracht zu sagen, okay, vielleicht ist da doch irgendwie was dran und ich muss dem irgendwie jetzt nochmal mehr für mich selber auf den Grund gehen und habe dann auch mit ihr zusammen da viel irgendwie nochmal neu entdeckt, auch neue Sicht auf die Bibel, so ohne Kindergottesdienstprägung und sowas. Genau, und fand das irgendwie ja, total spannend und bereichernd und habe dann zu meiner Konfirmation wirklich auch also ich würde nicht sagen, dass ich da Jesus angenommen habe, aber habe dann ja wirklich ehrlich so zu Gott gesagt, ich will das irgendwie nochmal probieren. Und genau, damit war das dann irgendwie auch trotzdem lustigerweise ein schönes und gutes Erlebnis für mich, diese Konfirmation, die ich eigentlich gar nicht wollte. Und ja, bin dann danach in die junge Gemeinde gegangen, habe da auch irgendwie so Vorbilder im Glauben gefunden, echte gute Gemeinschaft und habe dann so in einem Prozess, wo ich jetzt keinen konkreten Tag benennen kann, wirklich festgestellt, ja, okay, Jesus ist da, er hört Gebete und es lohnt sich einfach total, mit ihm zu leben.
Das ist schon spannend, wenn jemand erzählt, ich bin in einem Pfarrershaushalt aufgewachsen und trotzdem nicht automatisch Christ. Also, das ist der Punkt einfach. Jeder hat so seine Geschichte mit Gott. Manche beginnen ganz weit außen, manche ganz weit innen und trotzdem irgendwann so der Punkt zu sagen, wie will ich das? Wie will ich das für mich entscheiden? Thema heute. Und freue mich, dass die Anne-Rose mir ein Video geschickt hat, wo sagen kann, das ist jetzt nicht ganz so neu oder doch. Wir hören uns mal an.
Ich bin auch aufgewachsen in einer christlichen Familie, wofür ich heute noch dankbar bin. Besonders meine Mutti hat den Alltag sehr geprägt mit Lied und biblischem Wort und immer zu jeglichen Dienen bereit. Ich bin also in die Sonntagsschule gegangen, in den Mädchenkreis, in die Jugendstunde. Und ja, irgendwann musste das mal festgemacht werden, die Beziehung zu Jesus. Und das geschah in einer Jugendfreizeit in Bad Blankenburg. Ein Mädchen aus unserem Jugendkreis sprach mich an. Ich war damals knapp 19, sie war sogar noch etwas jünger. Und sie sagte, ja, wie steht es bei dir mit Jesus? Ja, ich konnte bezeugen, dass es mein Retter, mein Heiland ist, dass ich mein Leben mit Jesus leben will. Und damit war das festgemacht, diese Beziehung. Es ist wie bei zwei Menschen, die sich gern haben. Irgendwann muss das mal festgemacht werden. Und die Entscheidung muss dann richtig offiziell fallen. Ja, das hat mich sehr froh gemacht und habe aber auch gleich die Verantwortung gespürt gegenüber Jesus, auch gegenüber meinen Nächsten.
Wie kommt es dazu? Wie kommt es, dass Menschen an einen Punkt kommen und sagen, ich will jetzt was festmachen und das soll gelten? nicht nur für die nächsten Jahre, sondern gerade wie Anne-Rose, für die nächsten Jahrzehnte. Wäre jetzt spannend, euch ohne Masken zu sehen. Was macht so eine Frage? Ich möchte, dass du Christ wirst. Ich kann sagen, ich meine das ernst. Das möchte ich wirklich, ist aber ein Zitat. Das ist tatsächlich ein Zitat. Ich möchte, dass du Christ wirst. Das ist schon für manche Leute suspekt zu sagen, darf man das? Darf man das einfach so Leuten sagen, ich möchte, dass du das wirst? Das klingt so komisch, oder? Also in den letzten 4 Jahren haben bestimmt 3 verschiedene Leute versucht, mich für veganen oder vegetarischen Lebensstil zu gewinnen. Das ist nicht komisch, oder? Warum finden wir das, wenn es um Fragen nach Glauben geht, dann eher komisch? Finde ich eine der spannendsten Fragen. Wir sind an einer Stelle in Gesellschaft angekommen, man kann es alles fragen, aber wenn du Religion fragst, dann wird es so ganz seltsam. Ganz einfach, weil es da wirklich um mein persönliches Inneres geht, zu sagen, was will der jetzt von mir? Und jemand, der das sagt, ich möchte, dass du Christ wirst, der sagt doch nicht, ich möchte ja was Böses. Der ist nicht arrogant, sondern der sagt, ich habe was, was ich dir wünsche. Und darum geht es heute Nachmittag. Ich habe was, was ich dir wünsche. Mal 4 Dinge schon mal zusammengefasst, dann hören wir einen Bibeltext und dann ist alles klar. Nämlich Antworten auf Fragen, die du vielleicht manchmal gar nicht stellst oder nur selten. Oder wo du sagst, suche ich noch eine Antwort. Die erste Frage, die Frage nach der Hoffnung. Die Frage nach der Hoffnung ist ja das, was treibt mich an? Was gibt mir die Kraft, das zu leben, was ich lebe? Und jeder hat von uns einen ganz unterschiedlichen das Terrain, wo hineingestellt ist und wo er sagen muss, Mensch, da muss ich jetzt durch oder das will ich. Was ist das, was dich antreibt? Der Christ ist, der sagt, du, ich habe darauf eine Antwort gefunden. Ich habe eine Kraftreserve in mir und vor mir, die treibt mich an. Eine zweite Frage, die Frage nach Halt und Bestätigung und Gewissheit. Das ist die Frage, worauf ich stehe, wo ich sagen kann, kann ich mich verlassen? Von dem Punkt aus kann ich Leben gestalten. Und ich habe was, das erklärt mir diese Welt. Das erklärt mir auch mein eigenes Leben. Dritte Frage, die Frage nach Gerechtigkeit. Die Frage nach Gerechtigkeit wird ständig gestellt. Na, also wenn die Kinder klein sind, dann können die kaum noch unterscheiden zwischen das ist jetzt nicht schön oder das ist ungerecht. Habt ihr auch alle erzählt, euren Eltern, ne? Das ist jetzt ungerecht. Nee, das ist nicht ungerecht, das ist so, Punkt. Aber wie ist es mit der Ungerechtigkeit in der Welt? Wie Dinge verteilt sind? Wie Menschen miteinander umgehen? Und da stellt sich doch Fragen, wie könnte das denn anders werden? Oder auch ganz für mich selber sagen, kann ich das eigentlich gerecht leben? Also richtig leben? Wie funktioniert das? Dass ich mich und andere nicht kaputt mache. 4. Frage. Die Frage nach einem begründeten Neuanfang. Geht es wirklich nochmal zur Tür reinkommen? Zu sagen, ich fange jetzt nochmal von vorn an. Das, was bis jetzt war, das ist vorbei und ich fange nochmal ganz von vorn an. Ist das möglich? Und ich glaube, an keiner Stelle oder in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, dass eine Gesellschaft, dass Menschen danach fragen, wie können wir eigentlich nochmal neu miteinander beginnen? Wie soll denn ein Neuanfang denn aussehen? Einer, der sich mit den Fragen beschäftigt hat, war Paulus. Und der wird aufgefordert, Antworten zu geben. Letzte Woche hat Raphael gepredigt, hat Paulus auch schon mal vor Leuten geredet. Und dann ist Paulus 2 Jahre im Gefängnis und scheinbar vergessen. Und dann wechselt der Statthalter in Jerusalem, kommt ein Festus, ein Felix geht, ein Festus kommt. Und der sagt, den höre ich mir jetzt mal an, lädt den König Herodes, also der der Enkel von dem, der Weihnachten, ne? So die sagen, hä, habe ich schon mal gehört. Nee, das war eine ganze Dynastie. Herodes ist eher so eine Herrscherbezeichnung. Und das würde ich gerne mit euch mal anhören. Tolles Gespräch. Apostelgeschichte 26, 1 bis 29, wer es gern mitlesen möchte. Oder halt hier vorne.
Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich.
Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde, vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Leben, von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf ihre Erfüllung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung. Und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Als ich nun nach Damaskus reiste, mit Vollmacht und im Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg, ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: »Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken.« Ich aber sprach: »Herr, wer bist du?« Der Herr sprach: »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich.« Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden. Sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden.
Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme:
»Paulus, du bist von Sinnen. Das große Wissen macht dich wahnsinnig.«
Paulus aber sprach:
Edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist. Denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst.
Agrippa aber sprach zu Paulus:
Es fehlt nicht viel. So wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen.
Paulus aber sprach:
Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese Fesseln.
Dass du über kurz oder lang das würdest, was ich bin. Ich wünschte, du wärst Christ. Paulus, aus der Motivation heraus zu sagen, da fragen Leute, warum bist du denn das? Warum bist du hier? Und Paulus gibt genau diese vier Antworten auf diese vier Fragen. Er sagt, ich kenne eine Hoffnung. Das ist ganz spannend. Er sagt, auf diese Hoffnung hat Israel schon seit Jahrhunderten gesetzt. Menschen haben gesagt, genau das wollen wir. Das hat sie angetrieben zu sagen, wir möchten, dass es anders wird. Und Paulus bringt dort ein und sagt, dass du, lieber Herodes, ich war Pharisäer. Habe über Pharisäer schon ab und zu was erzählt. Das Spannende bei Pharisäern ist, das waren Leute, die wollten die Dinge 150%. Pharisäer, die Reinen, sagt, ne, wir müssen absolut rein sein. Wir müssen das ganze Ding mindestens 150% genau machen. Und dann wird es ein Problem, oder? Also eine Sache schon 100% machen, ist schwierig. Aber möglichst noch viel mehr. Und das ist vielleicht genau der Punkt, der heute ganz viele Menschen betrifft. Sagen, wir wollen alles richtig machen. Ich möchte keine Fehler machen. Und das motiviert ganz viele Leute, die ich kenne. Sagen, ich will es alles richtig machen. Und dann Paulus sagt, ich war einer von denen, die es am genauesten genommen haben. Mit kleinen Dingen vor Gott und die großen Dinge. Und ich habe entdeckt, ich schaffe es nicht. Das ist das Fazit unter seinem Leben als Pharisäer. Mühe gegeben, abgestrampelt und nicht geschafft. Jetzt bin ich noch gar nicht beim Thema Gott. Sondern eben, was ist denn die Kraft, die einen weiter treibt? Bis zu einem Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt nicht mehr. Versuche mich einzusetzen für Dinge und merke, irgendwann ist der Akku leer. Es geht runter. Oder es wird in Kreisen um sich selbst. Schon mal bemerkt, also wer perfektionistische Neigungen hat, ich kenne das von mir, dort zu sagen, ne, wenn man es ganz genau machen will, man stolpert immer und immer wieder und irgendwann kommst du in so einen Kreis raus und kommst nicht raus. Und Motivation ist eigentlich, es gut zu machen, es richtig zu machen, für mich selber und auch für andere. Und dann redet Paulus von einer Hoffnung. Was ist das für eine Hoffnung? Paulus greift dann zurück, redet vom Volk von vor hunderten Jahren, ja, er redet davon von Reich Gottes. Von dem Herrschaftsbereich, wo Gott herrscht, oder vielleicht das einfache, knackigere, anschaulichere Wort, das Paradies. Kann man auf dieser Welt irgendwo wenigstens ein Stück Paradies schaffen? Und wenn es nur die eigene kleine Familie ist, zu sagen, da möchte ich es aber richtig schön haben. Diese Motivation, diese Sehnsucht ist in allen Leuten da. Zu sagen, ich möchte zumindest ein Stück dieser Welt so gut machen. Der größte Versuch, die Welt wirklich gut zu machen, ist Kommunismus. An dem kann man es wirklich deutlich machen. Kommunismus ist Reich Gottes ohne Gott. All das, was wir lesen von dem, was die Bibel beschreibt, dass es etwas ist, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Menschen in Liebe miteinander umgehen, wo Respekt Leute bewegt, wo Leute alle das Gleiche haben, wo ihre Bedürfnisse gestillt werden, wo eine Atmosphäre von Liebe und gegenseitiger Achtung herrscht. Das Reich Gottes. Dass Menschen wissen, wie es richtig geht. Das Problem ist nur, dort, wo Menschen versucht haben, das ohne Gott aufzurichten, wurde es immer zur Knechtschaft. Warum? Weil dann funktioniert es nur so, dass ich 523 Regeln aufstelle, wie sich jeder benehmen muss. Die Hoffnung, dass etwas richtig wird, ist, das ist in mir drin. Und dort, wo ich merke, ja, der andere ist ja eher mein Gegner, weil der macht es ja nicht so, wie es sein muss. Dann muss ich ihn mit Regeln eine nach der anderen auflegen und sagen, so musst du das aber machen, dass das hier richtig wird. Und dann merkt man, wie Hoffnung zerbricht. Das kann man in dem Ganzen, wie Pharisäer mit Menschen umgegangen sind, kann man nachvollziehen. Ein Beispiel, Jesus erzählt mal, dass ein Pharisäer und ein Zöllner, also wir würden heute eher sagen Dieb, weil sonst würden wir alle staatlich angestellten Zöllner wirklich diskreditieren. Ganz vorsichtig, solche Dinge von null zu übertragen. Sondern Zöllner waren Leute, die haben die eigene Tasche gewirtschaftet, die haben betrogen, was das Zeug hält. So, die gehen beide zum Beten. Der Zöllner ist sich bewusst zu sagen, ich habe es falsch gemacht. Ne? Lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer stellt sich hin und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Der müsste sich ändern, dann würde es hier besser. Wenn die anderen endlich mal das so machen, wie alle sagen, dann wird es besser. Und damit kommt das zum Ausdruck, was wir auch Diktatur nennen. Reich Gottes ist etwas anderes. Auf einmal ist Gott da und regiert Menschen. Und zwar so, dass es in ihrem Herzen etwas verändert, was sie dahin bringt zu sagen, ich will für Gott leben. Und das wird auch für andere gut. Geschichte der Christenheit letzten 2000 Jahren zeigt das, dass Mönche hier, ne, also hier war ja mal Urwald, kann man sich kaum noch vorstellen, ist aber so. Ne, und da sind Mönche hergekommen, haben gerodet, haben Felder angelegt, haben das gemacht, dass Menschen herkommen konnten, für einen Lebensunterhalt sorgen konnten. Christen haben ein Sozialwesen aufgebaut. Einfach aus dem Antrieb heraus, wir sind Gott verpflichtet. Wir möchten für ihn hier etwas tun. Das ist ganz anders. Ich habe eine Hoffnung. Eine Hoffnung, weil Gott sagt, ich komme und ich mache in euch. Eine zweite Antwort, die Paulus gibt. Ich kenne eine Gewissheit. Die Frage der Hoffnung ist die Frage nach vorn. Was kann werden? Was treibt mich an? Die Frage nach der Gewissheit ist das, wem kann ich denn vertrauen? Welchen Tatsachen, welchen Zahlen? Wem kann ich denn noch vertrauen? Und ohne Vertrauen kann ich Leben nicht gestalten. Es geht nicht. Paulus erzählt dem Herodes, sagt du, Mose und die Propheten. Paulus macht nichts anderes, als dass er dem Herodes so einen Teil der Bibel, das Alte Testament vorhält und sagt du, da drin steht es geschrieben. Die Möglichkeit, wie etwas anders werden kann. In dem, was wir Bibel nennen, ein Buch der Inspiration, nicht nur, dass Gott gesagt hat, ich inspiriere es, ich lege alle Weisheit, die ein Mensch braucht, dort hinein, sondern ein Buch, was Menschen inspirieren kann, auf andere Gedanken bringen. Also genau das ist es. Was liegt da drin? Ganz viel Erfahrung mit Gott. Oder Berichte von Gottes Reden und Handeln, Verheißungen, was Gott tun wird. Oder ein ganzes Buch, einen ganzen Abschnitt, die Psalmen davon, Gebete, die ich zu meinen eigenen machen kann, um mit Gott in Verbindung zu treten. Genau, das ist die Gewissheit. Gott sagt, du, ich gebe es euch mal schwarz auf weiß. Etwas, was du immer wieder nehmen kannst und nachlesen kannst. Spannende für mich an der Bibel ist auch, dieses Buch ist in einem Zeitraum von 1500 Jahren von Dutzenden von verschiedenen Menschen geschrieben, die immer das Gleiche sagen, aus ihrer Lebensperspektive. Das ist genau das, was wir mit Inspiration meinen. Gott hat die Leute dazu gebracht, das genauso aufzuschreiben. Wozu? Um die Welt zu erklären. Ich glaube, manchmal muss man sich nachdenken und sagen, wie erklären wir denn die Welt? Spätestens, wer beim dritten Kapitel Bibel angekommen ist, merkt, hier erklärt mir jemand, warum es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Mit dem Bericht vom Sündenfall. Wer den ausklammert, der kann die Welt nicht mehr erklären. Der sagt ja, warum sind die anderen Leute so, wie sie sind? Warum gibt es so viel Not und Elend? Die Bibel ganz am Anfang, nachdem die Bibel erzählt, wie toll Gott die Schöpfung gemacht hat, erzählt sie von dem großen Zerbruch, der bis ins eigene Herz geht. Und dann kann ich auf einmal entdecken, das ist so. Aber Gott belässt es dann nicht und zeigt die rote Linie auf, sagt, und das hätte ich vor. Das könnte für dich passieren. Oder Bedienungsanleitung fürs Leben. Ich habe letzte Woche mal aus irgendeinem Impuls heraus das dritte Buch Mose gelesen. Das ist schon, mittendrin habe ich gesagt, was mache ich eigentlich? Ja, also da wird ein Opfer nach dem anderen beschrieben. Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer, Schwenkopfer. Und also, und dann stehst du da und denkst, wozu das jetzt? Ganz einfach. Die Bedienungseinleitung davon eigentlich, wie wir uns Gott nähern müssten, sollten. Von dem Bewusstsein, dass ich kann Gott nicht einfach so begegnen. Zwischen mir und Gott ist eine Kluft und die müsste überbrückt werden. Oder zur Motivation und Inspiration, da gibt es Worte, die sagen, die können einem sagen, du kannst dich auf etwas verlassen, du brauchst keine Angst haben, fürchte dich nicht, das andere Begriffe kommt so oft vor. Als Frage auf die Antwort nach dem, was einem Gewissheit gibt, was einem den Halt gibt, den wir brauchen können. Und die mir auch die Informationen gibt, um meiner Umwelt klarzukommen. Und dann, Paulus weist den König und diesen Statthalter darauf hin und all das läuft wie ein Knoten auf Jesus zu. Gerade wenn man die ganze Frage nach den Gesetzen hat. Gesetze liest keiner gern, oder? Also ich weiß nicht, habt ihr auf dem Nachttisch das Grundgesetz liegen? Und abends, okay, bei dir glaube ich das. Und abends nochmal so zur Erbauung noch drei Kapitel Strafrecht durchlesen oder so. Aber es läuft auf Jesus hin, was dort im ersten, im zweiten, dritten und vierten Kapitel von Mose geschrieben ist. Nämlich, dass Jesus der ist, der all das getan hat und mich mit hineinnehmen kann und der erfüllt. Oder die Prophetie. Da werden 700 Jahre vor Jesus, kann man so nachlesen, sich ausrechnen, Jesaja, Ezekiel, das ist 700 Jahre vor Jesus geschrieben. Und dann kommt und beschreibt ein Matthäus uns von Jesu Geburt, das aber geschah, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Es läuft alles auf diese eine Person hinaus. Berichte, die Weisheit. Damit ich Gewissheit bekommen kann, eine Erklärung, die ich mir nicht selber geben kann. Ich muss mir nicht den Reim aufs Leben machen. Sondern es gibt eine Anleitung, etwas, was es mir erklärt. Und Paulus sagt, du, lieber König, ich kenne auch die Antwort auf die Frage nach der Gerechtigkeit, wie man mit Fehlern, Vergehen, Verletzungen, Zerbruch im eigenen Leben umgehen kann. Wie machen wir das? Paulus erzählt an dieser Stelle ja sehr viel von sich selber. Er sagt, ich dachte, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Ehrlichkeit von ihm ist sehr stark. Wer sagt das schon? Ne? Ich habe Leute sogar ins Gefängnis gebracht. Ich habe dafür gestimmt, dass sie umgebracht werden. Und das alles, weil ich es richtig meinte. Kann man davon mal ausgehen, dass so viele Menschen um uns herum, wir selber so viele Dinge tun, wo wir sagen, wir wollen es eigentlich richtig machen. Und mittendrin merke ich, es ist so falsch. Paulus konnte von sich sagen, ich war im Laufe der Zeit mehr gegen etwas als für etwas. Das passiert bei den Leuten, die es für Gerechtigkeit einsetzen, immer und immer wieder. Die Gefahr ist so groß. Ich bin so für Gerechtigkeit, dass die gegen meine Meinung sind, die muss ich bekämpfen. Und damit wird es nicht besser, damit wird das Leben nicht gerechter, auch diese Welt nicht. Indem wir einander irgendwelche Stigmatisierungen verteilen, links und rechts und was auch immer. Das hilft doch keinem dort, wo dadurch nur Feindbilder aufgebaut werden, weil ich sage, da bin ich dagegen. Sag mir doch mal, wofür du bist. Und mit der Zeit geht es unter die Räder. Und dann die Frage, wie komme ich da raus? Und dann erzählt er von Jesus. Dann erzählt er, an diesem Punkt ist mir Jesus begegnet. Weil ich kenne die Möglichkeit des Neubeginns. Ich bin gelernter Eisenbahner. Das habe ich mehrere Jahre meines Lebens gemacht, Weichen gestellt. Und das Interessante, jetzt kommt es fachlich, ne? Ob der Zug richtig fährt oder entgleist, entscheidet sich hier. Genau da drin. Ne? Also für die, die mehr wissen wollen, das ist die Weichenzunge und das ist die Backenschiene. Kenne ich alles noch. Und hier wird entschieden, ob dort oder dort. Und das hat mit Neubeginn zu tun. Zu sagen, was mache ich eigentlich, wenn ich da bin und merke, eigentlich soll es darüber gehen. Ein Neubeginn ohne Unfall, wie soll das gehen? Er redet davon, dass er sagt, ich habe jetzt den Auftrag, Gott hat es mir gesagt und ich sage es anderen, dass ich bekehren sollen, umkehren sollen. Möglichkeit des Neubeginns heißt anhalten und umdrehen, weil Gott einlädt. Gott lädt ein, sagt, Mensch, dreh dich doch um, komm zurück. Das Wort Bekehrung, die Woche durfte ich beim Pluskreis länger mal drüber reden, meint im griechischen, hebräischen umkehren, zurückkehren, umdenken, sich hinwenden. Bekehrung ist nicht, dass das jemand runtergedrückt wird, sondern Gottes Einladung zu sagen, du, ich bin hier, dreh dich doch mal um. Komm zu mir zurück. Und dann passiert es, dass Gott einen Menschen verändert. Dass er in ihm den Wunsch und den Willen hineingeht. Und dann kommt es bei dem Menschen drauf an zu sagen, gehe ich zurück, gehe ich in diesen Bund wie Ehe. Gehe ich in diesen Bund hinein. Das ist das übrigens, was die Anne-Rose in ihrer Geschichte gesagt hat. Das ist wie bei Ehe. Irgendwann musst du mal vom Standesbeamten sagen, ja, ich will oder nee. Ja, also ansonsten ist es never ending story, macht keinen glücklich. Dich nicht und deinen Partner auch nicht. Aber zusammen gibt es ein gutes Leben. Bekehrung ist das genau. Gott sagt, ich lade euch ein hinein in meinen Bund. Und Paulus sagt, das Siegel dafür, das ist Ostern. Noch wenige Wochen, ne? Für alle, die wie ich darauf hoffen, morgen ist Frühlingsanfang. Zumindest der meteorologische Vorbote von Ostern. Wir atmen auf. Es ist auch nicht mal minus 20 Grad. Ich bin dankbar. Aber Ostern ist kein Frühlingsfest. Ostern heißt, da ist ein Grab leer geworden. Da ist einer auferstanden. Paulus sagt, Herodes, Gott hat unter dem, dass es einen Neuanfang gibt, dass Menschen umkehren können, weil einer für Schuld bezahlt hat, hat er ein Siegel gedrückt. Ein Siegel ist eine Beglaubigung. Das stimmt, dazu stehe ich. Das ist der Ostermorgen. Hat Gott aller Welt deutlich gemacht, das gilt für jeden. Und das war seine Botschaft. Er hat gesagt, das habe ich erlebt. Ich bin von Jesus angesprochen worden. Und das fand ich beeindruckend. Paulus erzählt diese Geschichte. Innerhalb der Apostelgeschichte wird es uns dreimal erzählt. Und immer kommt genau dieses vor, dass Paulus sagt, ich hörte eine Stimme. Die sprach zu mir. Die anderen um mich herum, die haben Donnern gehört oder nichts, die haben vielleicht Licht gesehen, aber ich wusste mich angesprochen. Genau das ist dieser Moment. Mir ist diese Woche noch was aufgefallen. Gott begegnet Menschen so, wie sie ticken. Es gibt Menschen, die sind eher emotional veranlagt und es gibt Menschen, die sind eher rational veranlagt. Zum Beispiel gibt es auch andere Unterschiede. Aber Gott kennt mich doch und Gott zeigt sich und offenbart sich mir so, wie ich es fassen kann. Diese Unterschiede einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, das läuft ganz unterschiedlich. Deshalb habe ich auch so viele Leute gebeten, einfach mal ihre Geschichte zu erzählen. Zwei hören wir zum Schluss noch. So ganz unterschiedlich. Aber eins ist immer das Gleiche. Der Moment, an dem Menschen gesagt haben, ich weiß jetzt, das ist nicht bloß mein Denken. So, ich weiß etwas, dass Gott mit mir redet. Und das ist der Moment, wo Menschen sagen, und was machst du dann? Und spitzt sich diese Geschichte ja zu. Ja, der Statthalter rastet aus und sagt, ey, du bist wahnsinnig. Ja, also von Auferstehung reden, das ist Wahnsinn. Und dann sagt der Paulus, nee, der Herodes, der kennt sich aus. Das ist er, ne? Also junger Mann zu der Zeit. Das ist Herodes Markus. Und Paulus sagt, ich weiß, dass du glaubst. Glaubst du? Und damit fragt Paulus jetzt genau in so einer Situation, wo ein Mensch da steht und sagt, weiß schon, dass ich so ein bisschen gemeint bin. Seine Antwort, es fehlt nicht viel. Zeig doch davon. Was meinst du? Was es heißt, wenn jemand, glaubst du das? Das eine ist, hältst du es für möglich? Hältst du es für möglich, dass es wahr ist? Paulus sagt, du hast dich damit beschäftigt. Das ist ja auch nicht irgendwo passiert, sondern das ist was Öffentliches. Hältst du es für möglich? Glaubst du heißt, sondern willst du dich darauf verlassen? Das ist nicht nur richtig und stimmt nicht nur, das stimmt für mich. Willst du den Schritt wagen? Das steckt hinter der Frage, glaubst du das? Glaubst du das, dass es eben diese Antworten sind, die ich brauche? Für Hoffnung, für Gewissheit, für Gerechtigkeit und für Neuanfang. Was hindert dich dann? Vielleicht, dass du sagst, ich habe nicht genug Infos. Das ist kein Problem. Genug Infos sind kein Problem. Na, wie gesagt, gib die Bibel und sagst, Mensch, fällt mir schwer zu lesen. Gibt hier genug Leute, die sagen, ich helfe dir gern beim Bibellesen. Oder spätestens im April, Mai werden wir dann unseren Glaubenskurs starten, wo wir einfach nur 7 Abende haben, wo wir sagen, wir lesen miteinander Bibel und fragen genau danach, was für uns bedeutet. Oder das heißt, ich habe nicht genug Mut. Ja. Weil das ist so ein Lebensänderungsding, zu sagen, ich mache jetzt was Neues. Es gibt Leute, für die ist es immer ganz einfach. Aber es gibt Leute, die sagen, da muss ich mich überwinden. Ja. Und da will ich beten. Und dann sagen andere Leute noch, mich hindert, dass ich den Eindruck habe, überredet zu werden. Und da sagt Paulus, ich wünschte vor Gott. Man könnte es auch übersetzen mit, du, ich bete zu Gott, dass du das werden kannst, weil du bist mir wichtig. Wer sagt, ich würde gern haben, dass du Christ wirst. Ich würde so gern sehen, ich bete dafür, der sagt, das mache ich nicht, weil ich irgendwie jemanden überzeugen will, sondern weil du mir wichtig bist. Das ist die Zusammenfassung, warum wir jetzt so einige Sonntage genau über die Frage, wie von Jesus reden, denn miteinander nachgedacht haben. Weil es Leute gibt, die sind mir so wichtig und ich möchte das, was meinem Leben Tiefe und Perspektive gibt, gern mit ihnen teilen. Ich würde so gern, dass sie genau zu den Ressourcen einen Zugang haben, wie ich auch. Und da kann ich nicht einfach nur davon reden, weil Glauben eben nicht irgendeine Theorie ist, die ich weitergeben kann, ein Fachbuch, was ich jemandem in die Hand drücke, sondern das ist etwas, wo jemand sagt, ich will es probieren. Ich probiere das aus, ich tue den Schritt über die Linie, weil es geht mir nicht darum, Recht zu haben. Das könnte man auch so nehmen. Das ist ja das Bild davon, wenn Leute, andere sagen, Mensch, hast du mal überlegt, Christ zu werden? Und dann Leute, willst du um bloß Recht haben? Nee, es geht nicht ums Recht haben. Es geht um dich. Ich möchte gerne abschließen mit noch einem kurzen Bericht. Die Anna und der Tobi, die haben uns auch noch ihre Geschichte erzählt.
Ich bin der Tobias. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Von daher kannte ich eigentlich gar nichts anderes, außer dass es einen Gott gibt und dass es Jesus gibt. Bei uns in der Familie war das eher ein stillerer Glauben, aber trotzdem wurde mir das so vermittelt, durfte ich das so erfahren. Und in christlicher Konfi-Unterricht und so hat man dann halt mehr erfahren. Etwas lebendiger wurde das für mich dann, als ich in die junge Gemeinde gekommen bin und da in der Jugendarbeit mit aktiv war. Da hat man irgendwie sich mehr damit auseinandergesetzt, hat auch eigene Erfahrungen irgendwie machen dürfen, dass Gott irgendwie auch heute noch wirkt. Und hat vor allem auch irgendwie Leute kennenlernen dürfen, die das super authentisch vorgelebt haben, wo man gemerkt hat, da ist irgendwas anderes bei denen. Und das fand ich auf alle Fälle irgendwie prägend. Ein weiterer Punkt, der mich, glaube ich, prägen durfte, war, als ich nach Dresden gekommen bin, zum Studium, war ich dann in der Hochschulgruppe von der SND, von der Studentenmission Deutschland. Und da habe ich einfach erfahren, dass irgendwie Glauben und kritische Fragen und rationales Denken sich irgendwie gar nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil. Da war eine Hochschulwoche mit Matthias Clausen für mich sehr prägsam. Lohnt sich auch, da mal nach einem Video zu suchen, weil er die Vorträge öfters hält. Und das hat mir nochmal meinen Glauben irgendwie ganz neu erklärt und irgendwie auch lebendiger gemacht. Ich fand es cool, irgendwie auch zu merken im Gespräch mit Studienkollegen, die eigentlich alle keine Christen waren, dass halt genau das der Fall ist, dass irgendwie man Glauben auch kritisch hinterfragen kann und irgendwie trotzdem standhält. Das hat mich irgendwie ermutigt, dann da einfach auch offen Farbe zu bekennen und von meinem Glauben zu erzählen. Und da habe ich irgendwie auch die Erfahrung gemacht, dass es meistens gar nicht darauf ankommt, dass super wohl formuliert oder tiefgehend begründet zu machen, sondern es kommt halt einfach darauf an, dass ich sowas sage. Es kommt quasi weniger darauf an, es sonderlich gut zu machen, sondern einfach darauf, dass ich dass ich Zeugnis gebe und irgendwie wird das dann auch schon gebraucht. Genau.
Ich bin Anna und ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber durch Freunde in Kindergarten und Grundschule, durch die und deren Familie bin ich irgendwie zur christlichen Kinder- und Jugendarbeit gekommen und habe dadurch irgendwie die biblischen Geschichten und ja, das, was mir über Gott und Jesus erzählt wurde, schon relativ früh als wahr anerkannt und fand es total schön und habe das meinen Eltern auch schon als Kind halt immer erzählt und mir irgendwie auch gewünscht, dass sie das auch so toll finden wie ich. Genau, dann in der Konfi-Zeit gab es dann viele ja, prägende Erlebnisse, irgendwie Freizeiten oder der erste Kontakt halt zu anderen, vielleicht auch älteren Christen, wo mir die ganze Sache nochmal mehr ins Herz gerutscht ist und was dazu geführt hat, dass ich mich dann zur Konfi halt taufen lassen habe. Das war für mich dann irgendwie auch ein gewisses Bekenntnis vor meiner Familie, die das auch zum Großteil erstmal kritisch hinterfragt hat oder mich dann nicht so für voll genommen hat. Genau. Und ja, dann bin ich nach Leipzig zum Studium gegangen und ich habe Medizin angefangen zu studieren und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Tod wirklich auch ganz praktisch konfrontiert war, als man dann so Anatomiekurse hatte. Und ja, mir ist dann nochmal ganz neu bewusst geworden, einfach was es für ein großer Schatz ist, ein, ja, Gottes Gnade auch zu haben und zu wissen, dass man ein ewiges Leben hat und nicht nur dieses begrenzte irdische Leben und dass das so frei machen kann von Angst vor Tod und Krankheit und überhaupt. Und ich hatte da irgendwie, hatte ich irgendwie Mitleid für Leute halt, die das nicht haben und die so festhalten müssen am kurzen Leben. Und genau, das war was, was mich berührt hat. Und ich bin dann in meinem zweiten Studium nach Frankreich gekommen und habe dort ein Auslandssemester gemacht. Und dort bin ich auch in so eine Missionsorganisation und Gruppe reingerutscht und habe dort Missionare kennengelernt in Nordfrankreich, deren Leben halt komplett davon geprägt war, Zeugnis zu geben und Gemeinde zu gründen und auch Studenten zu erreichen. Und das hat mich total fasziniert und das sind mir große Vorbilder geworden, weil die das so authentisch und ja, fröhlich gemacht haben. Und man muss dazu sagen, in Frankreich ist es so, es gibt weniger Christen, es gibt natürlich irgendwie mehr verschiedene Kulturen, sodass es irgendwie auch bunter ist. Und die Christen, die es da gibt, die erzählen das, ja, ich weiß nicht, häufiger oder da ist Mission irgendwie präsenter. Und das hat mich dann irgendwie auch ermutigt, dort halt von meinem Glauben zu erzählen. Und wie Tobi gesagt hat, manchmal brauchst du ja gar nicht so die großen, perfekten Worte, sondern da reichen irgendwie auch schon Alltagsbegriffe. Und auf Französisch fehlten mir viele religiöse Begriffe, sodass man da irgendwie auch eh das Einfache sagen musste. Und was mich dann einfach so bestärkt hat, war, dass man in solchen Bekenntnissituationen irgendwie wirklich Jesus gespürt hat oder auch verrückte Erlebnisse gemacht hat, wo man gemerkt hat, man hat das eigentlich nicht selber getan und Gott hat da Leute zu einem geführt, die das in dem Moment irgendwie hören sollten. Genau, und das hat mich dann bestärkt, irgendwie das auch in Deutschland auch nochmal konsequenter irgendwie zu leben oder auch zu erzählen. Und genau, deswegen machen wir auch in der Gemeinde halt die Glaubenskurse jetzt seit ein paar Jahren und wir haben da einfach irgendwie Spaß dran, weil man irgendwie dadurch selber, wie gesagt, irgendwie im Glauben auch nochmal ermutigt wird, wenn man die Perspektive halt von Leuten einnimmt, für die das halt ganz neu ist oder ja, genau, die da auf dem Weg sind. Und das ist irgendwie auch super ermutigend zu sehen, was da passiert in anderen Leben. Ja. Genau.
Ich würde gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, wollen wir Danke sagen, dass du in diese Welt hineingekommen bist und dein Evangelium, deine gute Nachricht weitersagst. Immer noch bis auf diesen Tag. Und danke, dass du uns Antworten auf die Fragen gibst, die wir uns manchmal ganz leise, manchmal auch möglichst gar nicht stellen. Und danke, dass diese Antworten die Möglichkeit sind, das Leben beginnen kann, kraftvoll wird und Sinn hat. Jesus, wollen dich bitten, dass du dich jedem immer wieder neu so zeigst, dass es verstehen kann. Wir bitten dich für uns selbst, auch für uns als Gemeinde, dass wir das davon erzählen können, dort, wo wir sind, dort, wo du uns hingestellt hast. Und auch hier Gottesdienst in dem, was wir tun als Gemeinde. Amen.